Stille angekommen, lege ich meine Masken ab. Könnt ihr zu Hause machen. Der erste Eindruck ist entscheidend, sagt man. Oder der erste Eindruck, der ist bleibend. Nach dem ersten Eindruck, und das sind wirklich nur Millisekunden, sagt die Psychologie, steht nahezu unveränderlich fest, wie wir eine Person einschätzen. Bia, das war deine Chance vorhin. Aber gut, du hast noch 6 Wochen Zeit, da vielleicht noch das eine oder andere zu korrigieren. Ja, bei wichtigen Begegnungen wollen wir natürlich alle einen guten Eindruck hinterlassen. Und allein dieses Wort drückt schon aus, worum es geht. Wir wollen was hinterlassen, so eine Art Visitenkarte von uns hinterlassen mit dem ersten Eindruck. Der erste Eindruck prägt ein Bild von uns. Und umgekehrt machen wir uns ja auch schon beim ersten Eindruck ein Bild von einem Menschen und sind ziemlich festgelegt, wie der so ist oder wie wir meinen, er wäre. Der erste Eindruck, die erste Begegnung ist in gewisser Weise prägend für unser Verständnis von Menschen, unsere Wahrnehmung. Daher legen wir natürlich auch sehr viel Wert darauf, wie wir rüberkommen beim ersten Eindruck, bei der ersten Begegnung. Und das möchte ich jetzt einmal auf Jesus übertragen. Was war dein erster Eindruck von Jesus? Ich habe lange überlegt, was war eigentlich mein erster Eindruck von Jesus? Wo ich das erste Mal mit Jesus konfrontiert wurde oder ihm begegnet bin oder gesehen habe, war das eine Geschichte, war das ein Bild? Vielleicht das Bild vom guten Hirten im Schlafzimmer deiner Großeltern oder Eltern? Bei uns war das Bild, wo Jesus an der Tür steht und anklopft. Das hatte meine Oma, glaube ich. Meine Eltern hatten das mit dem Schafen da im Schlafzimmer. Oder war das eher dieser vor Schmerzen gekrümmte Mann am Kreuz, den du irgendwo an einem Kruzifix in der Kirche oder an einem Wegkreuz gesehen hast? Oder war das eine Geschichte aus den Evangelien, die du vielleicht im Kindergottesdienst oder sonst wo wahrgenommen hast? Oder wie dir Jesus erklärt wurde? In einem Zeugnis, in einer Beschreibung, in einer Andacht. Und ist dir bewusst, dass dieser erste Eindruck von Jesus auch prägend für dein Bild von Jesus sein kann? Und könnte es sein, dass du ein falsches Bild von Jesus hast, aufgrund dieses ersten Eindrucks? Könnte ja sein. Und daher möchte ich Jesus heute die Chance geben, dass er diesen Ersteindruck nochmal korrigieren kann. Und ich möchte euch mit euch eine Geschichte ansehen, ihr habt sie schon angesehen, mit der Jesus selbst einen Eindruck, seinen ersten Eindruck hier in dieser Welt hinterlassen hat. Und vielleicht verändert dieser Eindruck, den wir da sehen, unser Bild von Jesus. Das Johannesevangelium beschreibt die Geschichte von Jesus chronologisch. Teilweise werden sogar Urzeiten erwähnt. Und nach dieser Chronologie war der erste Auftritt von Jesus, der erste öffentliche Auftritt von Jesus, eine Hochzeit. Und das war kein Zufall. Damit wollte Jesus ganz bewusst einen bestimmten Eindruck hinterlassen. Und ich lese jetzt aus dem Johannesevangelium Kapitel 2. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern: Tut alles, was er euch sagt. Dort gab es auch 6 große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste 2 bis 3 Eimer. Jesus sagte zu den Dienern: Füll die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen: Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem Festmeister. Sie brachten es ihm. Als der Festmeister einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein war, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief der Festmeister den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm, jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus. Und wenn die Gäste dann angetrunken sind, folgt der weniger gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Galiläa, in Kana, und er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist der erste Eindruck, den Jesus in dieser Welt hinterlassen hat. Und Johannes unterstreicht, es war das erste Zeichen, das Jesus über sich gesetzt hat. Jesus hat hier im wahrsten Sinne des Wortes ein Zeichen gesetzt. Und damit hat er seine Herrlichkeit, sein Wesen sichtbar gemacht, deutlich gemacht. Dieses Weinwunder ist keine Episode am Rande. Wir wissen, Johannes war sehr sparsam in der Überlieferung seiner Wunderberichte. Da gibt es nur ein paar Wunder. Johannes hat nur einige wenige Wunder aufgeschrieben und jedes, was er aufgeschrieben hat, hat eine tiefe, besondere Bedeutung. Diese Wunder sind Zeichen, Johannes nennt sie Zeichen, zeichenhafte Handlungen, in denen Jesus zeichenhaft etwas über sich zeigt und natürlich seine Herrlichkeit dabei auch zeigt. Und wenn Jesus auf einer Hochzeit die Gäste mit einer Fülle von exzellentem Wein versorgt, dann wollte er damit nicht nur eine Notlage beseitigen, sondern auch etwas über sich aussagen. Und wir, die Leser des Johannesevangeliums, wir sollen einen ersten Eindruck von ihm bekommen. Ich lese einmal dieses Wunder im Zusammenhang, und daran wird schon mehr deutlich. Das Johannesevangelium beginnt ja mit einem Gedicht, einem Hymnus über das Wort, das ewige Wort Gottes. Und im Verlauf des Gedichtes wird klar, wer dieses Wort ist, nämlich Jesus Christus, der einzigartige Sohn Gottes. Es beginnt wie Genesis 1 am Anfang. Am Anfang war das Wort und das war Gott und das Wort war Gott. Und dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Und durch dieses Wort wurde alles geschaffen. Und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Ich stelle eine Verbindung her. Dieser ewige Schöpfer Gott, der von Anfang an war, der schon immer war, verwandelte, nachdem er als Mensch auf diese Welt kam, als allererstes Wasser in Wein, weil auf einer Hochzeit der Wein ausgegangen war. Der ewige Schöpfergott, was ist das für ein Gott? Was für ein ausdrucksstarkes Zeichen über unseren Gott. Und als Schöpfer, er ist der Schöpfer des Universums, als Schöpfer war es für ihn eine Kleinigkeit, H2O in vergorenen Traubensaft zu verwandeln, der zudem noch vorzüglich ausgebaut und gereift war. Kleine Bemerkung am Rande. Von daher ist es für Gott eine Kleinigkeit, eine alte Erde zu schaffen. Viele kommen damit nicht drauf klar, dass die Erde eigentlich schon uralte Gesteine und so weiter hat. Natürlich kann Gott eine alte Erde schaffen, so wie er einen gereiften Wein schaffen kann, der schon vergoren ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen, heißt es. Und jetzt stellt euch vor, wenn dieses Leben in diese Welt kommt, fließt Wein in Strömen. Starke Aussage, oder? Gott will, dass Menschen leben, dass Menschen feiern, dass Menschen nicht traurig nach Hause gehen, weil der Wein ausgegangen ist. Er will, dass das Fest weitergeht. Das Licht leuchtet in der Dunkelheit. Und die Dunkelheit konnte es nicht überwältigen. Dann wird Johannes der Täufer in dieses Gedicht eingeflochten und in die Geschichte eingeführt. Und das Gedicht schließt dann mit einer programmatischen Zusammenfassung. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Und er lebte bei uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinen einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Johannes als Augenzeuge schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit. Und einen ersten Eindruck von dieser Herrlichkeit haben sie damals auf dieser Hochzeit gesehen. in Kana, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Und deshalb hat er am Ende dieses Weinwunders nochmal unterstrichen und gesagt, er hat seine Herrlichkeit sichtbar gemacht. Daran hat er seine Herrlichkeit sichtbar gemacht. Gott zeigt seine Herrlichkeit in Prädikatswein. Und nicht nur in ein bisschen, sondern in Prädikatswein in Fülle. Und deswegen schreibt Johannes auch weiter in seinem Gedicht, aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Und diese Fülle haben sie dann gleich drauf erlebt auf dieser Hochzeit. In der Geschichte von der Hochzeit bekommen wir einen kleinen Eindruck, was Fülle bedeutet für Jesus. 600 Liter Wein. Aus seiner Fülle haben sie 600 Liter Prädikatswein empfangen. Und das aus Gnade. Seine Gnade hat sich gezeigt, indem er diese Hochzeitsgesellschaft weiterhin mit Wein versorgt hat. Er hat nicht zugelassen, dass die Festversammlung auf dem Trockenen sitzt. Und dass das Brautpaar nicht in eine peinliche Situation kommt, die sie ihr Leben lang verfolgt hätte. Die letzten Verse dieses Gedichtes. Durch Mose hat Gott uns das Gesetz gegeben. Aber in Jesus Christus ist uns Gott selbst begegnet. Mit seiner ganzen Gnade und Wahrheit. Diese 6 Wasserkrüge standen für das Gesetz. Sie dienten zur rituellen Reinigung, damit Menschen vor Gott rein würden. Und Jesus füllt jetzt diese Krüge und zweckentfremdet sie sozusagen. Er nimmt diese Krüge, mit denen sich Menschen normalerweise vor Gott reinigten, und er füllt sie mit Wein, damit Menschen sich an Gott freuen. Es geht jetzt nicht mehr um Reinigung, sondern um Freude. Das Gesetz wird erfüllt und sozusagen abgelöst durch Gnade und Lebensfreude. Niemand hat Gott jemals gesehen, schreibt Johannes. Aber der einzigartige Sohn hat ihn uns bekannt gemacht. Der Sohn hat uns Gott bekannt gemacht. Und wie hat er uns Gott bekannt gemacht? Indem er 600 Liter Wasser in köstlichen Wein verwandelt hat. So ist Gott. Er hat uns Gott bekannt gemacht und das Weinwunder ist sozusagen die Erstvorstellung, der erste Eindruck, der erste öffentliche Auftritt. So hat sich Gott uns vorgestellt. Darf ich mich euch vorstellen? Wein. So hat uns Jesus gezeigt, wie der Vater im Himmel ist. Und hat das als allererstes anhand dieser Hochzeit gezeigt. Und das ist kein Zufall. Das ist keine nebensächliche Episode, die halt auch noch aufgenommen worden ist, weil die halt zufällig da auf diese Hochzeit eingeladen waren. Nein, das ist Programm. Das ist Selbstvorstellung. Das ist Ersteindruck. Denn wir müssen nochmal eine ganz große Linie sehen. Nach dem Johannesevangelium beginnt das erste Wirken Jesu mit einer Hochzeit. Und wenn wir jetzt Johannes weiter verfolgen, Johannes hat ja einiges geschrieben, das Evangelium, 3 Briefe und die Offenbarung. Das letzte Buch von Johannes beschreibt in seinem Höhepunkt, dreimal dürft ihr raten, eine Hochzeit. Die Hochzeit des Lammes. Das ist kein Zufall. Wenn alles Böse vernichtet ist, wenn Gottes neue Welt beginnt, wenn Christus und seine Gemeinde vereinigt werden, dann beschreibt die Bibel das mit einer Hochzeit. Die Hochzeit des Lammes, Johannes 19. Und auch wenn dann das neue Jerusalem wie eine Braut kommt, auch wieder Hochzeit und dann nochmal später. Also da ist ganz viel Hochzeit am Ende der Offenbarung, am Höhepunkt sozusagen. Der Bräutigam ist Jesus, das Lamm Gottes und die Braut ist seine Gemeinde, das sind wir. Das ist der Abschluss, der krönende Abschluss, eine Hochzeit und der Anfang des Wirkens Jesus auf dieser Erde findet auch auf einer Hochzeit statt. Ich finde, das ist kein Zufall. Hier ist was Programmatisches geschehen. Hier hat Jesus sein Wesen auf dieser Hochzeit gezeigt. Bei der Hochzeitsfeier des Lammes in der Offenbarung werden Gott und sein Volk für immer vereinigt sein. Da kommen Gott und Mensch für immer zusammen. Und diese Hochzeitsfeier in Kana, die gibt uns einen kleinen Einblick davon, was passiert, wenn Gott in unsere Welt kommt, wenn Christus in unser Leben hineinkommt. Oder was passiert, wenn wir ihn zu uns einladen. Der war ja eingeladen auf diese Hochzeit. Hätten sie auch nicht gedacht, was da passiert, als sie den Jesus eingeladen haben. Ja, welches Bild, welchen Eindruck hast du von Jesus? Und vielleicht könnte diese Geschichte deinen Eindruck von Jesus nochmal ein bisschen ändern. Ich sehe vor allem drei Aspekte in dieser Geschichte, die uns einen Eindruck von Jesus geben. Der erste Eindruck, Jesus hilft gerne, auch in ganz alltäglichen Dingen. Das zweite, Jesus will Freude und Fülle schenken. Und das dritte, Jesus verwandelt das Wasser des Gesetzes in den Wein der Freude. Jesus hilft gerne, auch in alltäglichen Dingen. Siegfried Bledau hat das ja in seiner Predigt über die Jahreslosung auch sehr schön aufgezeigt, wie sich Gottes Barmherzigkeit auch in alltäglichen Dingen zeigen kann und erfahrbar ist. Er hat es beschrieben von Eliezer, dem Diener Abrahams, der Gott um Barmherzigkeit gebeten hatte bei der Suche nach einer Braut für den Sohn von Abraham. Irgendwie hat es Gott mit dem Brautpaar, ne? Oder ein Herz für Brautleute, fällt mir gerade so auf. Gott ist barmherzig und hilft wirklich in diesen alltäglichen Dingen, dass dieser Diener einen guten Job macht, sagt er. Sei barmherzig und lass es gelingen. Gott ist barmherzig und hilft auch in peinlichen Situationen. Stellt euch vor, ihr habt Gäste eingeladen und auf einmal merkt ihr, oh, das Essen reicht nicht. Das ist doch der Albtraum aller Gastgeber, oder? Und jetzt ist diese Geschichte noch in einer Schamkultur, in der Gastfreundschaft ein sehr hohes Gut ist. Und dass dieser Wein ausging, das war nicht nur peinlich, das war eine Schande. Eine Schande für den Bräutigam und für den Festmeister. Und diese Schande würde das Brautpaar ihr Leben lang begleiten. Ach, das waren noch die, bei denen damals der Wein ausgegangen ist, wisst ihr noch? Boah, das hast du anhaften dein Leben lang. Es war wirklich eine peinliche, eine äußerst prekäre Situation. Und lasst einfach mal diese Aussage von Maria auf euch wirken. Sie haben keinen Wein mehr. Na gut, können wir sagen, Wein, Hauptsache es gibt was zu trinken. Sie haben keinen Wein mehr. Wie fühlt sich das an? Sie haben keinen Wein mehr. Das ist doch eine elementare Erfahrung. Jetzt nicht, dass man keinen Wein hat, sondern dass da was aufgebraucht wird, dass da was leer ist, dass was fehlt. Kannst du es auch ersetzen mit, sie haben kein Geld mehr oder wir haben kein Geld mehr, Corona, aufgebraucht, Firma ist schon so lange zu, das Geschäft läuft nicht mehr, wir haben kein Geld mehr oder wir haben keine Arbeit mehr, ich habe keine Arbeit mehr oder übertragen wir es mal, wir haben keine Liebe mehr, wenn ein Paar feststellt, wir haben keine Liebe mehr. Drinnen feiern die Gäste noch fröhlich und unten im Keller herrscht der Mangel. Jetzt geht Maria zu ihrem Sohn, die diesen Mangel wahrgenommen hat. Wahrscheinlich war sie zum Helfen eingeteilt, hat da mitgeholfen auf dieser Hochzeit. Deswegen hat sie es mitbekommen, die anderen vermutlich nicht. Und jetzt schildert sie einfach Jesus diese Not. Und genau so dürfen wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, schau mal, da ist ein Problem. Wir dürfen auch wirklich um ganz materielle Dinge bitten. Wir dürfen in jeder Lage mit jedem Problem zu ihm kommen. Und wir dürfen vor Jesus diesen Mangel, unseren eigenen Mangel oder auch den Mangel, den wir wahrnehmen im Leben anderer Menschen, diesen Mangel dürfen wir aussprechen. So wie Maria, sie haben keinen Wein mehr. Jetzt ist die Reaktion von Jesus ein bisschen schroff, für uns zumindest. Aber das war eine damals übliche Redensart. Und Jesus macht damit natürlich auch deutlich, dass er souverän ist, dass er souverän handelt und nicht einfach nur der Wunscherfüller ist. Das wissen wir auch aus den Evangelien, dass sich Jesus nicht als von der Not der Menschen hat leiten lassen, sondern immer von seinem Vater im Himmel. Aber weil wir wissen, dass der Vater im Himmel barmherzig ist, hat der Vater wahrscheinlich gesagt, schaff den Wein, die brauchen jetzt Wein. Und Jesus ist so gnädig und rettet damit dann diese Hochzeitsfeier. Die Haltung der Maria ist vorbildlich. Sie nennt Jesus einfach die Not und überlässt alles weitere Jesus. Sie macht jetzt nicht Vorschläge, sondern sie sagt einfach, sie haben keinen Wein mehr, du weißt schon, was du zu tun hast. Und so dürfen auch wir beten. Wir müssen Jesus nicht Vorschläge machen, wie er unsere Probleme zu lösen hätte. Der weiß das eh viel besser. Und in diesem Wissen, in diesem Vertrauen, sagt sie einfach zu den Dienern, macht, was er euch sagt. Sie hat gewusst, das wird gut. Verlasst euch drauf. Der macht das gut. Das ist der erste Eindruck, den Jesus hier hinterlässt. Wir können mit unseren alltäglichen Problemen, unseren Mangel ihm sagen. Und er wird gnädig eingreifen. Er wird uns nicht auf dem Trockenen sitzen lassen. Und wir dürfen es ihm überlassen, wie er helfen wird. Und die Geschichte zeigt, er ist großzügig, er hilft gerne und nicht nur ein bisschen. Und daraus folgt das Zweite. Jesus will Freude und Fülle schenken. Vielleicht ging der Wein ja aus, weil sie Jesus auch noch eingeladen haben mit den 12 Jüngern, weil die Maria war in der Küche wahrscheinlich, irgendwie als Personal dabei. Jetzt gesagt, naja, komm, bring deinen Sohn auch mit. Ja, der hat aber noch 12 Freunde. Ja, komm, lass sie mitkommen. Vielleicht ist er deswegen ausgegangen, der Wein. Wir wissen es nicht. Aber muss man dann gleich 600 Liter nachliefern? Der Kirchenvater Hieronymus, der lebte im 4. Jahrhundert. Der wurde mal von einem Spötter gefragt, ob denn die Hochzeitsgesellschaft wirklich diese Menge Wein alle aufgetrunken hat. Denn dieser Spötter hatte ausgerechnet, das müssen doch 500 bis 700 Liter Wein gewesen sein. Und darauf sagte Hieronymus, nein, wir trinken alle noch davon. Jesus versorgte diese Hochzeitsgesellschaft wirklich mit 600 Liter Wein. Das ist schon eine ordentliche Menge. Und Spötter könnten heute sagen, der hat eine Flatrate zum Saufen gemacht. Also, kann man schon so sehen. Aber Jesus wollte hier auch ein Zeichen setzen. Ganz bewusst. Ich will, dass ihr Freude in Fülle habt. Wein ist in der Bibel ein Symbol für Freude. In den Psalmen zum Beispiel, dass der Wein soll das Herz des Menschen erfreuen. Psalm 104. Und Jesus sagt, ich will, dass ihr Freude in Fülle habt. Nicht nur ein bisschen. Jesus wird ja oft so als Spaßbremse angesehen. Glauben, das ist nichts zum Lachen. Das ist eine ernste Sache. Da gibt es keinen Spaß und in der Kirche wird nicht gelacht. Und Jesus nachfolgen, das ist erstmal Verzicht, das ist Opfer, das tut auch schon mal weh. Und wenn es weh tut, dann scheint es gut zu sein. Und wer sich auf Jesus einlässt, der muss wissen, da gibt es ganz schön Nachteile. Und es ist auch ganz schön mühsam. Bei manchen Christen hat man echt den Eindruck, oh, Glaube, das ist schon eine ganz mühsame Geschichte. Jesus macht hier einen ganz anderen Eindruck. Er will, dass wir Freude und Fülle haben. Und im Johannesevangelium Kapitel 10 sagt er, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt, Leben in Fülle. Jesus ist nicht knausrig, er ist nicht die Spaßbremse. Er will, dass wir Leben in Fülle haben, Freude in Fülle. Und er möchte, dass wir ihn genießen, dass wir seine guten Gaben wirklich genießen, uns daran freuen. Und da gibt er uns reichlich. Johannes 10, Vers 10. Ich will, dass ihr Leben habt, Leben in Fülle. Kennt ihr die pietistische Übersetzung dieser Bibelstelle? Ich will, dass ihr Arbeit habt, Arbeit in Fülle. So sind wir, die Pietisten. Ne? So verstehen wir Glaube, Arbeit in Fülle, Dienst in Fülle. Aber Jesus hat nicht gesagt Dienst in Fülle, sondern Leben in Fülle. Er möchte, dass wir Freude in Fülle haben. Dabei gilt auch, was Maria den Dienern gesagt hat, nämlich tut alles, was er euch sagt. Das ist auch ein Prinzip. Die Diener haben nicht gesagt, was soll der Quatsch, hier Wein, Wasser reinzufüllen, sondern die haben es genauso gemacht. Und die Folge dieses Gehorsams waren 600 Liter Wein. Und da wird auch was deutlich an diesem Prinzip. Wenn wir alles tun, was Jesus gesagt hat, genauso uns daran halten, dann werden wir Freude und Fülle erleben. Und manche Überraschungen, wie dieser Festmeister zum Beispiel. Die Folge des Gehorsams waren 600 Liter Wein. Da wird auch was deutlich. Wenn wir Jesus gehorchen und das tun, was er sagt, das wird nicht Mangel sein, das wird nicht Opfer sein, das wird nicht Verzicht sein, sondern wir werden Leben haben und Fülle. Ein letzter bleibender Eindruck in dieser Geschichte, Jesus verwandelt das Wasser des Gesetzes in den Wein der Freude. Wenn ein Jude sich verunreinigt hatte, dann musste er ein rituelles Tauchbad nehmen, also Vollbad, Wanne, mal so richtig untertauchen. Und dafür standen diese 6 Wasserkrüge im Haus. Und diese 6 Wasserkrüge sind also ein Symbol dafür, dass Menschen mit Gott im Reinen sein möchten. Menschen bemühten sich darum, das Gesetz zu halten, damit sie vor Gott in Ordnung sind. Dafür standen diese Krüge. Sie stehen also für das Bemühen, mit Gott im Reinen zu sein. Glaube bedeutet für sie Leistung, Verzicht, Bemühen, auf keinen Fall Spaß, sondern eher Angst. Bin ich Gott, mit Gott wirklich im Reinen? Ja, ich wasche mich lieber nochmal. Ich mache nochmal so ein Tauchbad, damit es auch wirklich stimmt, damit ich wirklich vor Gott in Ordnung bin. Da steckt so diese Angst dahinter, genüge ich wirklich Gott? muss ich Gott gnädig stimmen. Ich muss Gott gnädig stimmen durch meinen Verzicht, durch meine Leistung, durch meine Gesetzlichkeit. Und so kommt nun Jesus und verwandelt diese Reinigungskrüge in Weinkrüge. Jesus verwandelt das Wasser der Gesetzlichkeit in Freude. Jesus hat ja das Gesetz für uns erfüllt. Und das ist ja wirklich auch symbolisch. Erfüllt dies neu. Erfüllt diese Krüge neu. Er hat für uns das Gesetz erfüllt. Er hat es komplett gehalten als erster Mensch und der letzte auch, der das Gesetz zu 100% erfüllt hat. Für uns. Wenn wir an ihn glauben, gilt es, als wenn es wir erfüllt hätten. Und er hat am Kreuz die Strafe für uns auf sich genommen. Das heißt, er hat in zweierlei Hinsicht alles erfüllt und vollbracht. Er hat das Gesetz für uns erfüllt. Wir können nichts mehr dazu tun. Wir müssen nichts dazu tun. Wir brauchen nichts dazu tun. Und er hat die Strafe für uns auf sich genommen. Wir sind frei. Frei von Schuld. Frei von dem Druck, die Gebote befolgen zu müssen. Wir sind frei von dem Fluch des Gesetzes. Paulus schreibt, wir sind befreit vom Fluch. Und er wusste, wovon er schreibt, von diesen über 600 Regeln, die es damals gab. Was für ein Fluch, was für eine Fülle an Regeln und Gesetzen, die der Jude zu halten hatte. Und er sagt, ihr seid befreit von diesem Fluch, von dieser Fülle von Regeln und Geboten, wo ich weiß, habe ich jetzt wirklich alles ganz genau gehalten? Jesus will nicht, dass wir unter der Fülle dieser Gesetze stöhnen und unter der Last dieser Gesetze. Er will nicht, dass wir Angst haben, dass wir vielleicht Gott nicht genügen. Paulus schreibt, wir haben keinen Geist der Angst empfangen, dass wir wieder Angst haben müssen. Und da, wo wir Angst haben vor Gott, ob er mich vielleicht doch straft, ob er vielleicht doch noch irgendwas gegen mich hat, da herrscht nicht der Geist Gottes, da herrscht ein anderer Geist. Wir brauchen keine Angst zu haben. Dass Gott was gegen uns haben könnte, wenn wir seine Kinder sind, brauchen wir keine Angst zu haben. Wer an Jesus glaubt, ist angenommen und kann fröhlich seinen Glauben leben. Mit Jesus leben, das soll was Fröhliches sein, was Schönes. Das soll Genuss sein, dass wir uns wirklich an Jesus freuen und ihn genießen, dass wir die Zeit mit ihm genießen. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, heißt es in dem Psalmen. Das war das erste Zeichen. Der erste Eindruck von Jesus, der Ersteindruck. Und er zeigte sich darin, dass er seine Herrlichkeit damit sichtbar gemacht hat, indem er Wasser des Gesetzes in Wein verwandelt hat. Und seine Jünger glaubten an ihn, heißt es. Die waren noch nicht jetzt zu 100% gläubig, aber sie fingen an zu glauben. So kann man das verstehen. Ein Religionslehrer hat in einer Grundschulklasse einmal diese Geschichte erzählt. Und dabei wollte er extra betonen, wie viel Wein und wie viel guten Wein Jesus gemacht hatte. Und dabei wollte er auch so das Anstößige an dieser Geschichte so herauslocken. Und hat die Kinder gefragt, sag mal, was haben die Leute wohl gedacht, als Jesus so viel Wein gemacht hat? Darauf hat ein pfiffiger Schüler gesagt, die Leute haben sicher gedacht, den laden wir auch mal ein. Genau das sollen wir auch tun. Den laden wir auch mal ein. Amen.